Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und zu Gast heute habe ich Jakub Piotrowski, den CIO und Chief Digital Officer der BLG Logistics Group. Die BLG wurde schon 1877 gegründet und ist heute ein globaler Logistikkonzern, der jährlich über 1 Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. Ich habe mit Jakub ausführlich darüber gesprochen, welche Rolle Innovationen und Digitalisierung bei einem Traditionslogistiker wie der BLG Logistics Group spielen und wie man erfolgreich Innovationsprojekte in Zusammenarbeit mit externen Startups realisiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jakub, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Jakob, endlich mal wieder in Person. Wir sitzen hier uns gegenüber im Corona-Abstand mit Masken und alles Corona-konform natürlich im Headquarter von BLG Logistics in der Innenstadt von Bremen. Endlich mal wieder.
Ja, das ist lange nicht gewesen. Das freut mich auch sehr.
Gut, dass wir es hingekriegt haben. Ich habe irgendwie die letzten gefühlten 10, 20, 30 Episoden bestimmt irgendwie aus der Distanz aufgenommen, aber so persönlich sich gegenüber sitzen, auch wenn es mit Abstand ist, ist irgendwie doch nochmal was anderes, ne?
Absolut, absolut. Ich meine, wir sind seit über einem Jahr, machen wir fast alles digital nur noch, also kommen noch Präsenzmeetings. Jetzt langsam fängt es wieder an, von daher schon auch eine sehr große Freude auf meiner Seite.
Ja, lass mal ein bisschen so Revue passieren, letzten 12, 14 Monate, so die Corona-Zeit. Was hat sich grundlegend groß geändert bei euch hier so in der Art und Weise, wie ihr täglich, du hast gerade angesprochen, viel virtuell, aber was hat sich so allgemein geändert bei euch?
Also was man schon merkt ist, natürlich, sag mal, im gewerblichen Bereich läuft das eigentlich alles weiter. Wir hatten klar die Lockdown-Zeit, die hat uns natürlich genauso getroffen wie fast alle Branchen. Das haben wir aber einigermaßen gut überstanden. In den kaufmännischen Bereichen merken wir natürlich, dass wir immer weiter im mobilen Arbeiten sind, also quasi von zu Hause arbeiten. Und das war schon eine riesengroße Umstellung, als das vorher viel in Präsenz stattfand, Mitarbeiter eben in den Offices saßen. Jetzt ist, ich will nicht sagen gehende Leere manchmal, aber man erwischt schon mal echt Tage, da ist so ein Flur schon ziemlich leer. Und das wirkt schon komisch im ersten Moment. Und natürlich mussten wir uns alle dran gewöhnen, ich sag mal jetzt über Online-Meetings alles abzuhandeln. Das ist dann doch etwas anders. Man guckt im Prinzip immer in diesen kleinen Punkt oberhalb des Bildschirms.
Irgendwie sind wir alle ein bisschen müde, ne? Oder?
Ziemlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt manche Tage, da hat man wirklich einen Call nach dem nächsten, also Videocall. Und das ist schon anstrengend, weil der Mensch, finde ich, tickt schon so, dass man auf Haptik guckt, man guckt sich die Bewegung an und jetzt sieht man im Prinzip vor seinem Gegenüber oder den Menschen immer nur ein Porträtbild. Das ist ein kleiner Ausschnitt.
Und es ist so schwer, die Aufmerksamkeit zu halten. Ne? Also ich sehe das jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn wir beide gegenüber sitzen, ist ein anderes, als wenn du in so einer Videokonferenz bist und hast da irgendwie vier Leute und hast nebenbei noch irgendwie Ablenkung und vielleicht kann man ja mal da und dies und das. So geht's allen einfach auch, ne?
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, wir mussten auch für uns auch Regeln festlegen, wie man auch so Online-Meetings macht, ne? Also bestimmte Meetings halt wirklich mit Kamera und nicht immer wegmuten und oder wegmuten, wenn man halt nicht dran ist, dann eben die Hand heben und nicht dazwischen quatschen, den anderen ausreden lassen. Das sind so bestimmte Regeln. Jetzt so mittlerweile hat sich das, müssen wir das nicht mehr sagen am Anfang, aber es war schon tatsächlich, ich erinnere mich so jetzt so die, ich sag mal, 12 Monate zurück, so die ersten wirklich längeren Meetings oder größeren Meetings mit mehr als, sag ich mal, 3, 4 Teilnehmern, dann war dann wirklich schon, wenn wir euch einwählen, nach der Begrüßung bitte Mikrofone muten und so weiter. Also einfache Regeln, dann die Hand hochheben, wie auch immer. Ne? Und das hat sich so ein bisschen jetzt in ein Daily Doing verwandelt, das muss man schon sagen.
Jetzt sind wir auch ein bisschen so gefühlt auf einer Zielgeraden, glaube ich. Ne? Ich glaube, jetzt langsam geht es wieder Richtung Normalität, hoffe ich.
Ja, absolut. Und wir haben natürlich auch gelernt, auf Distanz zu führen. Das darf man halt natürlich auch nicht unterschätzen. Das war vorher eine ganz andere Art, auch seine Teams zu führen. Ja. Muss man sagen. Das ist auch neu.
Ja. Jakob, sag doch noch ein paar Details zu deiner Historie. Du bist jetzt offiziell Chief Digital Officer und Chief Information Officer bei der BLG Logistics Group, richtig?
Ja, genau. Ich darf die IT verantworten, also den Software-Part der IT, also alles, was irgendwie Softwareprodukte, Tools sind. Das liegt in meiner Verantwortung. Ich habe vorher, nehmen wir mal chronologisch zurück, hier bei der BLG verantwortet auch ein paar operative Tätigkeiten. Also habe auch mal ein Lager von innen gesehen, saß nicht nur die ganze Zeit im Büro.
Sehr wichtig, ja.
Und davor war ich lange Zeit an der Uni Bremen, im BIWA unter anderem, und habe, sage ich mal, dort das ganze Handwerk rundum Analysen, wissenschaftliches Arbeiten und so von der Pike auf lernen dürfen.
Ja, super.
Und auch alles mit Logistikbezug. Und bin auch mehr oder weniger auch per Zufall zur Logistik gekommen, als dass ich Informatik studiert habe und es sich per Zufall ergeben hat, damals schon meine Diplomarbeit über das Autoterminal in Hamburg zu schreiben.
Oh wow, okay.
Und so bin ich eigentlich zur Logistik gekommen und dann begann sozusagen der Weg.
Das ist interessant, weil zu dem Zeitpunkt, ich denke mal so um die Jahrtausendwende vielleicht, reden wir rum, ne?
Genau.
Irgendwie so den Dreh, da war es jetzt nicht für, vielleicht nicht der Traumjob für jeden Informatiker in die Logistik zu ziehen. Aber du warst früh dabei.
Ja, ich war früh dabei und das war auch wirklich witzig, wie das so kam oder zufällig, als das damals das Institut, das BIBA, jemanden gesucht hat, der Simulationsmodelle programmieren konnte. So, und ich als Informatiker kam halt mit dem Programm-Know-how, hatte zwar von Logistik keine Ahnung, aber ja gut, da springt man dann in den kalten Teich und dann ging das los.
Ja.
Ja, und so begann das.
Und du hast deine gesamte berufliche Karriere dann bei der BLG verbracht bisher?
Genau, also nach der Uni, da habe ich sozusagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter 8 Jahre gearbeitet und danach bei der BLG, richtig.
Genau, und du sagst, nachdem du Informatik studiert hast, am BIBA warst, wissenschaftlich gearbeitet hast, dann nochmal wieder zurück sozusagen, nicht zurück, aber versetzt sozusagen in die operative Welt der Logistik.
Ja, genau. Also es hat mich schon immer gereizt. Ich habe auch immer als wissenschaftlicher Mitarbeiter eher anwendungsorientierte Themen verfolgt und Projekte bearbeitet. So klassisch, so ein Forschungsinstitut hat ja, sag ich mal, Grundlagenforschungsthemen und dann eher anwendungsindustrielle Forschungsthemen. Und ich war immer eher an dem Industriellen dran, sehr nah an der Praxis. Das hat mir immer einen sehr großen Reiz gegeben, sozusagen auch mal Dinge anfassen zu können.
Ja, und das ist in der ganzen Zeit nicht langweilig geworden hier bei der BLG.
Nee, überhaupt nicht. Also das war schon, muss ich sagen, ich hätte das, glaube ich, bei der Diplomarbeit so nicht gedacht, dass die Logistik so spannend ist, aber es ist wirklich sehr spannend. Die Welt, die dreht sich jeden Tag immer weiter und es gibt viel, viel Entwicklung.
Ja, und du hast dir dann so ein bisschen hochgearbeitet. Das heißt, jetzt hast du das Chief vor deinem Titel sozusagen, das heißt, du bist ganz oben. Nicht direkt in der Geschäftsleitung, aber drunter. Ne? Du berichtest direkt an Frank Drickel, den CEO.
Ja, genau. Ich berichte jetzt direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Genau, das waren wie immer im Leben, waren das viele glückliche Zufälle, die so passiert sind. Aber sicherlich auch.
Ja, und gute Arbeit natürlich, nicht nur Zufall. Ja.
Sicherlich auch, genau, an einigen Stellen auch die gute Arbeit dann auch abgeliefert.
Ja, wie groß ist momentan dein Team? Wie viele Leute sind da jetzt so mit den Themen beschäftigt, mit denen du dich auseinandersetzt?
Also in Summe sind das knapp über 60 Leute mit der IT zusammen. Ja. Im Inno-Team sind das sozusagen, das ist so der eine Bereich, sind das ungefähr 9 Leute und dann plus immer ein paar Praktikanten, Studierenden, die wir mit dazu nehmen, gerne. Dann verantworte ich noch das Nachhaltigkeitsteam der BLG sozusagen, die dort die Klammer über die gesamten Nachhaltigkeitsthemen bilden. Und der Rest sozusagen sind dann die Entwickler, Prozessmanager, IT-Prozessmanager und so weiter.
Wie groß ist das Nachhaltigkeitsteam?
Das Nachhaltigkeitsteam hat 3 Leute.
Ja.
Genau, also wobei man sagen muss, das Nachhaltigkeitsteam bei der BLG ist so aufgesetzt, dass wir die Klammerfunktion bilden und die ganze ökologische Nachhaltigkeit verantworten und die soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel im Personalbereich liegt und dort eben bearbeitet wird. Von daher sind wir eher die Klammerfunktion, machen nicht alle 3 Aspekte der Nachhaltigkeit komplett bei uns. Von daher, wir fokussieren uns schon auf das ganze Thema Klimaschutz und Klimathemen.
Ja, woran liegt das, dass das Thema bei dir gelandet ist? Ist da so viel Overlap zwischen Digitalisierung und IT-Themen und Nachhaltigkeit?
Ich glaube, das war so ein bisschen Zufall seinerzeit, als ich in der Entwicklung das Innovationsteam irgendwann verantwortet habe, also alleinig. Und es gab noch eine zweite Abteilung in der BLG-Welt, die Forschungs- und Entwicklungsprojekte verantwortet hat und den Bereich Nachhaltigkeit. Okay. Und irgendwann haben wir strategisch gesagt, das macht total Sinn, diese Teams zusammenzuführen, weil man muss auch sagen, die BLG-Welt hat irgendwann nicht verstanden, was ist noch Innovation und was ist ein F&E-Thema und wann geht das in die eine Abteilung, wann mal in die andere Abteilung. Und das wurde einfach zu komplex. Und dann haben wir gesagt, gut, Komplexität wieder rausnehmen. Und dann ist sozusagen der Vorgänger, der den Bereich Nachhaltigkeit und Forschung und Entwicklungsprojekte seinerzeit verantwortet hat, in den Ruhestand gegangen und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, das zusammenzulegen. Und so kam aus Innovation, F&E wurde Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit blieb. Und dann gab es ja noch die Lücke sozusagen zwischen, ich versuche was, also mache ein MVP, mache einen Prototyp, mache einen Pilot und dann möchte ich in den Dauerbetrieb gehen. So. Und in den Dauerbetrieb kommt ja irgendwann auch ganz stark IT-Themen dann rein. Ne? So. Ja. Und daher war das immer noch so ein bisschen noch eine Lücke, die wir dann sozusagen dann auch noch schließen konnten jetzt im letzten Jahr.
Für mich passen die Themen auch sehr, sehr gut zusammen. Ne? Also weil viele dieser Nachhaltigkeitsthemen in der Zukunft ja auch durch Technologie gelöst werden. Mhm. Und halt auch der Aspekt der Innovation, also mit neuen Ideen, die man in der Vergangenheit nicht gebraucht hat, nicht gehabt hat, irgendwie die neu ins Unternehmen zu bringen, zu integrieren und so weiter.
Ja, absolut. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich nicht nur auf Klimaschutz bezieht, sondern wirklich ganz aufspannt und mindestens auch das Thema soziale Nachhaltigkeit sich mal anschaut, dann kommen natürlich innovative Begriffe, also New Work, New Normal, kommt dann ja irgendwann hin, so wie Digital Fit, wenn man jetzt wirklich an Innovation denken und das sind klassisch Personalthemen, die irgendwie auch nachhaltig zur Unternehmensentwicklung dazu dienen und auch bearbeitet werden müssen. Und daher haben wir auch das super, glaube ich, für uns auch im Unternehmen lösen können, dass wir sozusagen wirklich das ökologische Thema jetzt in der Nachhaltigkeitsabteilung haben, Personalthemen oder das, was aus der Nachhaltigkeit sozusagen Richtung soziale Nachhaltigkeit geht, dann auch im Personalbereich verankern konnten.
Ja. Also da hast schon viele Felder für uns aufgetan, die wir heute beackern können. Aber lass uns mal ein bisschen fokussieren auf Digitalisierung, Innovation, weil das ist super, super interessant und dann aber auch in Verbindung mit Nachhaltigkeit dann vielleicht Richtung Klimaschutz, um das Ganze ein bisschen einzuengen. Und wir können auch aufbauen auf das, was wir in einer der ersten BVL-Digital-Podcast-Episoden mit deinem Chef Frank Dreke hier besprochen haben. Da ging es auch schon viel über die Art und Weise, wie er mit Startups zusammenarbeitet, wie er die Digitalisierung vorantreibt und auch so ein paar Themen an der Oberfläche aus der Sicht eines CEOs. Mhm. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also wer noch mal reinhören will, die Episode ist heute noch genauso aktuell wie 2019. Ich glaube, Oktober 2019 ist vielleicht rausgekommen. Ja. Sehr schön. Ja, gib uns mal so vielleicht als Einstieg so ein bisschen Historie, wie ihr angefangen habt, mit Startups zu arbeiten. Das fand ich interessant. Da will ich noch mal weiter einhaken. Weil das war ja nicht immer so. Es ist ja nicht so, dass die BRG seit 1877, seitdem ihr am Start seid, irgendwie schon mit Startups gearbeitet habt. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Wie war die Historie, wann ihr wirklich es ernst genommen habt, auch wirklich aktiv mit neuen Ideen, mit neuen Gründungen, mit neuen Startups, mit denen ganz, ganz aktiv zusammenzuarbeiten und wie ihr das genau macht?
Genau, also wir haben begonnen ungefähr 2016 als im Vorstand irgendwie die Idee geboren wurde, Mensch, wir müssen das Thema Innovation, Digitalisierung, da müssen wir eine Klammer drum bilden. Also es ist ja so, dass die BLG dezentral organisiert ist. Wir haben verschiedene Standorte in Deutschland, so je nachdem, wie man zählt, 60 Stück
ungefähr.
Und weltweit, auch noch andere. Und an jedem Standort sitzen halt natürlich Menschen, die sich überlegen, wie man den Prozess, den operativen Logistikprozess, schlauer, smarter, effektiver gestalten kann. So, und so entstanden natürlich dezentral ganz viele Ideen. So, und es war so ein bisschen die Herausforderung, Mensch, zum einen, wie kriegen wir das alles unter einen Hut, also eine Klammer gebildet, dass jetzt nicht drei Standorte an den gleichen Themen arbeiten, sondern voneinander lernen. Also das war so ein Punkt. Und B, wie kriegen wir da jetzt, sage ich mal, noch mehr Impulse rein in die Teams? So, und so wurde die Idee geboren eines, sag mal, Innovationsteams, da waren wir vielleicht nicht ganz so kreativ, das zu benennen, aber das passte ganz gut.
Der Name ist nicht so wichtig.
Ja. Genau, passte ganz gut zu uns und es war jedem sofort klar, was eigentlich da gemacht werden soll. Mhm. Und es begann wirklich als ganz kleines Team. Also da wurden Mitarbeiter zeitanteilig bereitgestellt, die sozusagen mitgearbeitet haben in einem Team. Also heute würde man neudeutsch sagen, wahrscheinlich in einer Community. Ja, so den Gedanken hatten wir damals. Und so haben wir begonnen, sag ich mal, die ersten Pilotprojekte zu machen. Und Pilotprojekte war bei uns immer, dass wir gesagt haben, das muss in einem bestimmten Zeitraum auch abgeschlossen werden. Also wir wollen nicht, dass ein Projekt sozusagen nach einer bestimmten Dauer nochmal verlängert wird und nochmal verlängert wird und nochmal Budget nachschießen, so, sondern wir wollten tatsächlich relativ klar von Anfang an sagen, so der Scope sind jetzt als Beispiel 3 Monate, bei uns heißt das dann 100-Tage-Projekt, so haben wir die Methode dann benannt. Und in den 3 Monaten verproben wir. Und in diesen 100-Tage-Projekten gibt es keinen 101. Tag. Ja, so. Und dann war immer schon so ein bisschen die Überlegung, gut, wie kriegen wir das auch hin, agil, möglichst flexibel auf die Gegebenheiten, die Use Case zu reagieren und auch wirklich schnell einen Prototyp zu bauen. Jetzt sind wir natürlich ein Logistikdienstleister, also wir haben hier wenig Menschen, die mit dem Lötkolben da sitzen und irgendwas bauen können. Also haben wir uns natürlich sehr schnell, haben wir uns auf den Markt umgeschaut und geht man jetzt, sage ich mal, an große Dienstleister ran, die erst einmal natürlich über ein Vorgespräch, Vorworkshop, Angebot und so weiter kommen und dann, wenn man beauftragt, sehr häufig eben nicht so schnell flexibel reagieren können auf neue Anforderungen. Und parallel entwickelte sich die ganze Startup-Kultur und Startup-Szene in Deutschland hoch. Und dann kamen wir irgendwann dahin, mal das erste 100-Tage-Projekt, das war damals die Verprobung, ob Drohnen in einem Lager Sinn machen können, ja, das mit einem Berliner Startup mal zu machen. Und Ja, und da haben wir super tolle Erfahrungen gemacht. Die haben uns da wirklich agil, ohne, wir müssen erstmal nicht ein Lastenheft erstellen, sondern komm, wir gehen in ein Lager. Dann haben sie sich da wirklich mit dem Klemmbrett an unsere Anforderungen aufgeschrieben.
Sehr und pragmatisch,
haben, ja. Total pragmatisch und hatten wirklich nach knapp 4 Wochen den ersten MVP da, ja, den wir schon probieren konnten. Und das war für uns seinerzeit so ein komplettes Novum, wie schon was da, was man probieren kann. Ja. Das kannte man ja sonst nicht. Sonst hat man ja erstmal 3 Wochen Termin suchen, ich überspitze ein bisschen. Ja, dann wurde 2 Wochen Lastenheft gemacht, dann Pflichtenheft erstellt, dann wurde implementiert, ja, oder irgendwo beauftragt. Also so vor 2-3 Monaten kam noch nicht so ein erstes Gefühl. Und hier war das ganz schnell. Und das war ein ganz toller Effekt, den wir hatten. Und dann muss man wirklich tatsächlich sagen, wir haben echt Geschmack beim Essen gekriegt, ne? Und die ganzen Themen, die man sonst über Startups damals gehört hat, dass keine Verbindlichkeit da ist vielleicht oder dass man lange warten muss, das haben wir komplett als Gegenteil kennengelernt. Also es war immer sehr verbindlich, sie waren sehr schnell, sehr agil. Ja, und dann nach dem ersten 100-Tage-Projekt, als wir das sozusagen in der BLG-Welt kommuniziert haben, schossen plötzlich andere Use Cases hoch aus den Fachbereichen. Mensch, hier gibt's noch was, können wir das nicht mal ausprobieren? Ja. Ja, und so haben wir uns dann im Prinzip in dieser Startup-Szene angefangen zu bewegen. Und angefangen, uns auch ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, und beschreibt nochmal die Herangehensweise. Also ihr rekrutiert Ideen aus dem täglichen Geschäft sozusagen, wo irgendwie Ideen oder Arbeitsbereiche oder Probleme auftauchen und geht dann gezielt auf den Markt der Startups, um zu gucken, was es draußen gibt.
So. Genau, also das ist, so haben wir begonnen. Mittlerweile ist das so, dass wir ein relativ gutes Screening, zumindest denken wir, sind wir sehr zufrieden, was wir so an Portfolio haben und wo wir uns jetzt ein Netzwerk auch aufgebaut haben. Das heißt, auch Startups auf uns zukommen mit Ideen. Also klassisch ist wirklich, die haben ein Produkt, eine Lösung und glauben, dass das für die BLG total interessant ist. Und dann hören wir uns das gerne an, kommt in unser Portfolio und dann machen wir im Prinzip immer ein Matching zwischen Problem und Lösung. Das ist so die erste Aufgabe,
was ja schon mal ein Mehrwert für das Startup auch ist, ne? Weil viele Startups total haben irgendwie eine Idee, aber wissen nicht wirklich, wie kann das funktionieren und das dauert ewig lange, um zu testen, wie das im Markt ankommen würde. Und ihr könnt das im Zweifel ruckzuck irgendwie mal in den Markt bringen, sozusagen in euren Markt und auszuprobieren, wie es bei euch funktionieren würde, richtig?
Genau. Das war natürlich, man muss so fair sein, 2016, als wir begonnen haben, mussten wir ja schon bei den Fachbereichen so ein bisschen, ich will nicht betteln sagen, aber bitten, dass wir mal so ein Proof of Concept machen können. Mittlerweile ist das tatsächlich schon so, dass das Innovationsteam sich schon einen ganz guten Namen machen konnte in der BLG-Welt und schon die Fachbereiche relativ schnell auch aufspringen, wenn wir dann sozusagen eine Idee haben und wir auch mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt haben, was sind so die Pain Points in den Bereichen. Oder auch eben die Use Cases, Pain Points direkt aus dem Fachbereich zu uns kommen.
Wie sammelt ihr die ein? Was ist da der Austausch zwischen den Fachabteilungen, wo diese Probleme auftauchen und euch als Innovationsabteilung? Wie funktioniert das?
Wir haben unterschiedliche Kanäle. Also ganz klassisch, es ruft jemand an. Schickt eine E-Mail, ruft an und sagt, Mensch, ich habe hier was. Dann gibt es, ich sag mal, Management-Meetings in der BLG-Welt, die regelmäßig stattfinden. Dort ist immer das Inno-Team regelmäßig auch vertreten und berichtet, sage ich mal, über klassische, normale jetzt Projekte, die wir so durchführen. Und in den Zusammenhängen kommen aber auch Anregungen. Oder was wir auch machen, wir haben auch so Podcast-Reihen, lustigerweise genau wie wir jetzt auch machen, aber dann BLG-intern, wo wir im Prinzip kommunizieren, was es so an Aktivitäten gibt und darauf gibt es dann halt oftmals auch Rückmeldungen. Webinare bieten wir an zu bestimmten Themen. So das letzte Webinar ging um das ganze Thema KI-basierte Prognosen, um mal zu erklären, wie funktioniert ein Machine Learning-Modell. Also gehört hat das wahrscheinlich jeder schon mal, aber so richtig greifen kann man es nicht. Und dann war unsere KI-Dame mit dabei, die im Prinzip das einmal kurz mal erläutert hat, wie geht so ein Antrainieren, wie funktioniert das? Also was brauche ich dafür, wie lange dauert das und so weiter. Und dann kommen natürlich, wächst in den Köpfen, wird so ein Keim gepflanzt und dann gibt es die Verbindung.
Das erleichtert auch die Ideenfindung, ne? wenn man sieht, was mit der Technologie theoretisch möglich ist und das dann anwendet im technischen Gebrauch.
Ja. Absolut. Und wir haben eins festgestellt, die Kommunikation ist so entscheidend und auch eine Offenheit. Und das bringt das Innovationsteam halt einfach per se mit. Die sind neugierig, die sind offen und vor allen Dingen auch eine schnelle Rückmeldung geben. Und eben auch die Klarheit auch zu haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns viel erleichtert hat, obwohl wir natürlich am Anfang ein bisschen vorsichtig waren, auch mal zu sagen, nee, das Thema probieren wir jetzt nicht, weil ist jetzt vielleicht nicht auf der Agenda oder ist technologisch noch nicht so weit, dass wir das auch in den Dauerbetrieb überführen müssen oder können. Dann sagen wir das auch klar. Und dann ist auch klar, was gehört zum Inno-Team, was nicht. Und zumindest bekommt immer jeder, das ist unser Anspruch, sehr schnell ein Response auf seine Anfrage oder seinen Impuls.
Gibt es ein paar Ideen, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind, wo du sagst, Mensch, im Nachhinein, Mensch, hätten wir das damals mal gemacht, als die Idee aufkam, die wir leider verworfen haben?
Ach, sicherlich. Also gibt es da irgendwie Ideen, die wir da auch hatten. Das ging zum Beispiel um das ganze Thema Exoskelette als Beispiel, ne? Also Hebehilfen, da haben wir zwar auch mal ein Projekt dazu gemacht, aber vielleicht hätten wir es ein bisschen anders aufziehen können. Dann wäre es erfolgreicher gewesen. Am Ende ist das ein so ein Projekt, was zum Beispiel nicht so gut funktioniert hat, also technisch schon, aber nachher war es für ein Rollout nicht so richtig geeignet und nicht handhabbar, muss man schon sagen, im Lager. Aber da gibt's immer wieder mal, kommen so Themen an. Ich glaube, so rein thematisch ist es eigentlich weniger. Es ist eher tatsächlich, dass wir nicht den richtigen Use Case gefunden haben für ein Thema. Das ist es. Und was wir erst im Laufe der Entwicklung des Innovationsteams, und das Innovationsteam hat sich auch selbst weiterentwickelt, auch festgestellt haben, dass die das Verstehen des Problems tatsächlich aus dem Fachbereich und dass die Analyse wirklich, wirklich relevant ist und noch viel Zeit hat. Sehr häufig werden Use Cases vorgeschlagen und dann gleich eine Innovation dazu. Das ist zwar toll, aber manchmal lässt sich das viel einfacher lösen. Und ich brauche gar keinen KI-Algorithmus dafür.
Ja, macht Sinn. Macht es vielleicht Sinn, das irgendwie zu formalisieren, dass du in einer Art und Weise irgendwie so einen bestimmten Prozess hast, wie du Ideen vorschlägst, wenn du so bestimmte Fragen abarbeitest? Oder ist es einfach komplett Freeform, dass Leute einfach anrufen und sagen, ich habe da eine Idee?
Genau, also es ist Freeform, um uns zu kontaktieren. Ja. Und danach schicken wir immer einen One-Pager raus. Das ist ein.
Das meine ich, okay.
Genau, ein Blatt, wo ich einmal ganz kurz in 3, 4 Aufzählungspunkte mein Problem beschreibe. Das bitten wir auch denjenigen, der den Use Case hat, mal eben zu machen. Das dauert oftmals nicht lange, aber beim Schreiben macht man sich das Problem selber nochmal klar.
Klar.
Und dann, wenn möglich, den Lösungsansatz, wenn schon einer da ist, aber mindestens das Problem wollen wir gerne haben. Und was wir auch immer sagen und auch einfordern, ist, dass aus dem Fachbereich auch Namen benannt werden, die an dem 100-Tage-Projekt zum Beispiel mitarbeiten.
Ja.
Weil wir haben irgendwann gesagt, wir brauchen das Commitment des Fachbereichs, ansonsten kriegen wir so ein Projekt nachher nie zum Fliegen.
Klar. Also nur eine Idee mal eben raushauen und dann tschüss, mach mal drum.
Aber wir verfolgen also Innovationsthemen oder Digitalisierungsthemen, die wir anfassen, wir verfolgen sie immer mit dem Ziel, in den Dauerbetrieb zu überführen.
Ja.
So, und das funktioniert nur mit dem Fachbereich zusammen. Und deswegen ist das Commitment des Fachbereichs muss eben da sein. So, und wenn das Commitment nicht da ist oder der Fachbereich sagt, ich habe eine Idee, vielleicht auch ein Pain, aber ich kann dir keinen abstellen, der da mitarbeitet, der dir auch das spezifische Prozess-Know-how auch dem Innovationsmanager mitgibt, das wird schwierig. Und dann sagen wir auch, komm, dann parken wir das gerne, das Thema. Und wenn dann Ressource da ist, dann machen wir es nochmal.
Ist auch mal eine Abwägungssache für den Fachbereich, ne? Weil mal eben schnell jemand abstellen oder der in Zukunft dran arbeitet an der Sache, die nicht hundertprozentig sicher ist, weil du hast niemals eine hundertprozentige Trefferquote, was vielleicht auch so verankert sein soll im ganzen System, dass Leute nicht die Annahme haben, dass alles, was mal eine Idee war, irgendwann auch funktioniert, sondern dass eine gewisse Trefferquote dabei ist.
Absolut, absolut. Wobei man muss sagen, ich habe vorhin mal kurz geguckt, also seit Mitte 2016 haben wir 61 Innovationsprojekte gemacht. In Form von 100-Tage-Projekten. Also das ist so die erste Form, die wir machen. Also 3 Monate probieren wir was aus mit dem Ziel, ein Gefühl dafür zu kriegen, funktioniert es technisch und lohnt es sich wirtschaftlich, das auch wirklich in den Dauerbetrieb zu überführen. Denn das ist ja nochmal die zweite Hemmschwelle.
Ja.
Es gibt einige Dinge, Innovationen, die technisch funktionieren, aber wirtschaftlich einfach keinen Sinn machen. Muss man auch sagen, am Ende des Tages machen wir nicht Innovationen des Innovationswillens, sondern tatsächlich, um logistische Prozesse und Abwicklung zu verbessern. Und dann muss das auch wirtschaftlich passen. Und wenn das dann passt, dann überführen wir das in so einen sogenannten 6-Monats-Sprint.
Nochmal ganz kurz zurück zu diesen 100-Tage-Projekten. Du sagst 61. Wie viele davon sind letztlich dann im Dauerbetrieb übernommen worden? Welche haben es geschafft sozusagen?
Ja, also ungefähr 36 haben wir in den Dauerbetrieb oder jetzt in dem Rollout.
Okay, also ein bisschen genau, mehr über
60%, Pi mal Daumen. Okay.
Ist das so eine Quote, mit der ihr rechnet? Habt ihr irgendwie so interne KPIs, wo ihr das messt, oder ist es nicht relevant?
Ich habe mich immer dagegen gewehrt, zu sagen, ich will eine KPI, eine Erfolgs-KPI bei solchen Innovationsprojekten haben, weil sobald die KPI gesetzt ist, ich sag mal, da muss eine Erfolgsquote von 80% sein, dann sucht man sich Innovationen aus, die weniger Risiko haben. Die sind dann aber auch nicht mehr so spannend.
Ja.
Also natürlich technisch kann das spannend sein, aber ich sag mal, die, die wirklich einen nach vorne bringen, sind oftmals die, die auch sehr risikoreich sind.
Klar. Mhm.
So, und das sind ja natürlich, sag mal, wenn ich eine Innovation habe, die ich von vornherein wirtschaftlich einfach kalkulieren kann, ich weiß, da gibt es x Partner auf dem Markt, die das schon mehrfach implementiert haben, dann sagen wir aber auch, das ist ein Thema für den Fachbereich. Also da muss das Innovationsteam jetzt nicht unterstützen. Ja, sondern kann der Fachbereich mit dem Einkauf verhandeln, beauftragen und dann implementieren lassen. Super. Passiert auch. Ja. Und dann gibt es halt Themen, ich sag mal ganz, also relativ viele Themen, wo man sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das wirklich funktioniert oder ob sich das wirtschaftlich rechnet. Mhm. Also es gibt ein gewisses Scheiterrisiko dabei. Und immer wenn Sie dann eine Erfolgs-KPI ransetzen, dann, klar, das kann man natürlich versuchen zu steuern und dann kann man auch steuern, indem man eher risikoarme Projekte macht. Und deswegen habe ich mich persönlich immer sehr dagegen gewehrt. Und natürlich ist das so, dass wir, ich sage jetzt mal salopp, kein Geld verbrennen wollen und dürfen, aber gut, da wo ein Risiko ist, irgendwann passiert auch der Risikofall. Und
ja,
das sind bei uns so 40%, ich bin damit ganz zufrieden. So meine persönliche oder die persönliche Größe so im Team ist so um die 60-70% zu bleiben. Aber es kommt wirklich auf die Use Cases an. Es kann auch mal sein, dass wir im halben Jahr nur Use Cases vorgeschlagen bekommen oder die auch gemacht werden sollen, die dann auch wirklich eine sehr hohe Scheiterwahrscheinlichkeit haben. Dann ist das eben auch mal so. Da bin ich auch sehr dankbar, dass unser Vorstand das auch so komplett auch mitmacht und das auch zulässt.
Ja. Was ist der Anreiz in den Fachabteilungen? Was setzt ihr da für Anreize, dass die Leute aktiv Ideen vorschlagen und mitmachen?
Also in der Vergangenheit war es oftmals so bei den eher risikobehafteteren Themen, so formuliere ich es mal, dass zum einen das Budget gefehlt hat. Das heißt, wir bringen für so ein Proof of Concept das Budget mit aus dem Innovationstopf.
Ah, ja. Okay. Ja,
also es fällt nicht auf den Fachbereich zurück.
Ja.
Das Zweite, was immer so eine Herausforderung war, ist, einen Kümmerer zu haben. Also ich nenne ihn mal den Projektleiter für das Thema. Und den Projektleiter bringen wir auch mit. Das heißt, die zwei großen Pain Points, die ein Fachbereich hatte, ich habe einen Pain und ich habe eine Lösung und wie bringe ich das zusammen? Ich brauche Geld und ich brauche jemanden, der es macht. Die Dinge bringen wir mit. Fordern aber auch ein, dann die Mitarbeit, wie ich eben schon sagte, ne? Also Prozess-Know-how soll mit. Und wenn das erfolgreich ist, dass es auch ausgerollt wird. Also dieses Commitment, das fordern wir von vornherein schon ein.
Ja, und weil wir gerade über Finanzierung sprechen, wie viel Geld fließt da am Anfang in solche Dinge rein? Was ist denn da, was ist das Kapitalintensivste? Wofür wird das meiste Geld ausgegeben bei so einem 100-Tage-Sprint?
In der Regel für die Beauftragung des Partners, also das ist dann, sehr häufig machen wir das mit Startups, kann aber durchaus auch ein anderes Unternehmen sein und da fließt schon das meiste Geld hinein tatsächlich in so einem 100-Tage-Projekt, wobei man immer sagen muss, die reinen Personalkosten, die wir haben, also der Projektleiter, da sage ich, die sind im Innovationsbudget drin, die sind durchfinanziert das ganze Jahr und wir wollen sie halt im Prinzip jetzt jeden Tag auslasten. Also das ist etwas, was mein Teamleiter für Innovation, dann das ist seine Aufgabe auch zu sehen, dass auch jeder Mitarbeiter auch tatsächlich mit Projekten ausgelastet ist.
Ja, gibt es auch Situationen, wo ihr Dinge direkt intern programmiert zum Beispiel oder habt ihr die Ressourcen gar nicht, interne Projekte zu programmieren selber?
Doch, also haben wir auch innerhalb der IT-Abteilung, gibt es auch Entwickler sozusagen, ja, gibt es zum Teil auch, ist aber tatsächlich eher der geringere Part. In jetzt Innovationsprojekten, muss man schon sagen.
Ja, also eure Strategie ist eher, die dann direkt von außen reinzuholen. Entweder existierende Startups oder jemand damit beauftragen, was zu programmieren.
Exakt, ja, weil wir einfach auch festgestellt haben, man muss für die spezifischen Themen, ist es durchaus einfacher, auch einen Fachexperten dann zu haben, der genau für dieses Thema genau dort auch das Know-how hat und seine Tools auch mitbringt. Und dass wir genau für diese Fragestellung in der IT das Know-how haben, das kommt mal vor.
Aber eher, sage ich mal,
die Ausnahme, weil natürlich, jetzt muss man fairerweise sagen, unsere IT ist eher operativ ausgerichtet, das heißt für die Betreuung der laufenden Systeme, die wir haben und eben die Weiterentwicklung der eigenentwickelten Systeme und das ist, ich will nicht sagen eher hands-on, aber das ist, natürlich ist da ein innovativer Aspekt mit dabei, aber von der Innovationshöhe deutlich geringer als das, was das Innovationsteam eher sucht.
Ja.
an Themen.
Ja, okay. Nach diesem 100-Tage-Sprint gibt es einen Meilenstein wahrscheinlich. Irgend so einen Meilenstein, wo dann irgendwie der große Tag der Abrechnung, hatte ich fast gesagt, aber der große Tag der Entscheidung sozusagen. Wie sieht der aus?
Ja, genau. Also ganz früher war das im Prinzip ein Abschlussbericht. Ja, also klassisch. So, da waren wir dann eher in der BLG-Welt unterwegs. Es gab ein 15-Seiten-
PDF-Dokument.
PDF-Dokument. Dann haben wir irgendwann festgestellt, nee, das ist irgendwie auch nicht so richtig schön. Und in der Weiterentwicklung haben wir uns dann tatsächlich bei den Startups was abgeguckt und machen ein Pitch-Deck. Also jedes 100-Tage-Projekt wird mit dem Auftraggeber, das ist in der Regel einer der Geschäftsführer, die den Standort mitverantworten, vor diesem Geschäftsführer machen wir einen Pitch. Das heißt, dass der Projektleiter pitcht darum, das Projekt in den Dauerbetrieb überführen zu dürfen. Mhm, weil diese Überführung sehr häufig wieder mit dem Investment verbunden ist. Also pitcht er im Prinzip um ein Budget. So, und so ein bisschen haben wir uns da, wie gesagt, an der Startup-Welt orientiert. Ich pitche um ein Investment.
Und wer sitzt in der Jury in dem Fall?
Das ist immer der Standortverantwortliche, der Prozess-Owner und dann ein Geschäftsführer sozusagen, der zuständig ist für diese Standort. Für den Standort, wo das der Use Case war. Und das ist auch derjenige, der am Ende des Tages auch über das Budget mit entscheiden darf.
Genau, und dann geht's schon in Dauerbetrieb. Also was kommt da noch dazwischen?
Genau, also die Überführung in Dauerbetrieb. Also nach so einem 100-Tage-Projekt sind wir tatsächlich sehr selten so weit, dass wir sagen können, jetzt können wir jetzt sofort das mit einem Investment einfach überführen. Sehr häufig müssen noch irgendwie Schnittstellen gebaut werden, weil im 100-Tage-Projekt sind wir eher auf so einem MVP-Level unterwegs, also quick zusammengebaut.
Ja.
Dann ist die Schnittstelle eben irgendwo, keine Ahnung, Excel-Weitwurf, ja, aber keine richtige Schnittstelle zwischen zwei Systemen, die muss dann noch implementiert werden. Manchmal muss dann auch unser IT-Dienstleister damit beauftragt werden und, und. Also das dauert noch so ein bisschen, muss konzeptionell auch ausgearbeitet werden, inklusive auch so klassischen Themen wie Notfallplan. Also was ist, wenn die Software irgendwann operativ eingeführt ist oder das Tool und warum auch immer funktioniert es nicht? Das ist im Pilotprojekt, also 100-Tage-Projekt noch egal, ja, nachher im Dauerbetrieb ja nicht, weil da hängen natürlich Menschen dran, Schichten dran, Kundenaufträge dran und das muss schon sichergestellt sein.
Und das Ganze muss irgendwie auch in eure Systemlandschaft reinpassen, ne?
Absolut, das ist ja genau. Auch, genau. Ja, das ist auch, auch so ein Learning, ich sag mal, die ersten 100-Tage-Projekte, die wir gemacht haben, hat das Innovationsteam, ich sag mal, nur mit rudimentärer Begleitung der IT gemacht. Dann fiel uns das natürlich irgendwann vor die Füße, als es dann hieß so, jetzt wollen wir es Dauer implementieren und dann hat die IT die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Nee, das ist halt schwierig aufgrund von Security-Themen oder passt nicht zur IT-Landschaft. So, das ist eben auch die Evolution, die wir mittlerweile auch im Inno-Team gemacht haben, dass die IT auch sehr stark, sehr schnell eingebunden wird, relativ frühzeitig, um dann auch die Lösung auch so zu entwickeln, dass die möglichst einfach auch eingeführt werden kann.
Was ist eigentlich der Hintergrund deiner Mitarbeiter im Innovationsteam? Was haben die für einen Hintergrund?
Oh, kunterbunt. Also das sind
auch bewusst kunterbunt.
Bewusst kunterbunt. Also wir haben von einem Produktionstechniker bis hin zu einer Bankkauffrau alles dabei.
Okay.
Auch Menschen, die vorher überhaupt nicht in der Logistik unterwegs waren, sondern irgendwo in der Zeitungswirtschaft zum Beispiel unterwegs waren, bewusst, um einfach andere Perspektiven reinzukriegen, auch andere Sichtweisen reinzukriegen. Und da achten wir auch drauf, wenn wir auch neue Mitarbeiter rekrutieren, dass das nicht so der klassische, ich habe einen Logistik-Background ist, weil da ist halt eben diese Scheuklappendenke sehr schnell da. Ja, also
vor allem habt ihr auch die andere Seite der Medaille aus den Fachbereichen. Ne? Die Leute, absolut, die sich mit Logistik auch kennen, habt ihr im Zweifel genug. 20.000 an der Zahl.
Ja, exakt. Und was wir halt sehr gerne machen, ist, dass wir mit Studierenden und Praktikanten auch sehr gerne zusammenarbeiten, die wir auch in die Lage versetzen, möglichst schnell auch so eine Projektleitung bei uns machen zu dürfen. Hängt natürlich immer sehr vom Typ ab. Es gibt Typen von Menschen, die finden das gut, können auch vorne gut stehen und so eine Projektleitung machen. Gibt auch eher Zurückhaltende, da finden sich dann auch andere Aufgaben. Aber Ziel ist tatsächlich, die Projektleitung auch mal an einen, sag mal, Praktikanten mal zu geben oder einen Studenten, der seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit bei uns schreibt, weil der auch mal voll ganz andere Fragen auch stellt und tatsächlich durch diese Stellen von ganz anderen Fragen auch mal die Fachbereiche bewusst challenged. Also vielleicht bewusst oder unbewusst, weiß man immer nicht so genau.
Gar nicht so einfach, ne?
Ja, nee,
so
ein, genau. Aber
so gestandenen Fachbereich leider da herauszufordern.
Ja, aber da hatten wir am Anfang so ein bisschen Bedenken und man muss schon sagen, so am Anfang musste die BLG und so ein Fachbereichsleiter, der, sag ich mal, auch schon 10, 12 Jahre sein Geschäft in- und auswendig kennt, jeden Prozess weiß, wo welcher Krümel, wenn ein Krümel irgendwo liegt, auch in der Halle versteckt sein kann, ja, so den mal bewusst mal zu challengen und auch so einen jungen Menschen dagegen zu stellen, der jetzt gerade vielleicht seine Bachelorarbeit schreibt und jetzt mit einer Innovation kommt. Ja. Genau. Und,
aber habt ihr gute Erfahrungen mitgemacht?
Absolut. Also da muss ich sagen, wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und kommt auch gut an. Und wie gesagt, dann immer ein Sparring mit dann einem innovativen Unternehmen, das sozusagen das Know-how zur Lösung mitbringt, funktioniert das wirklich sehr gut.
Ja, und dann, wenn du sagst, das Ziel ist es, diese Innovation in Dauerbetrieb zu bringen, ist also nicht das Ziel, irgendwie ein Startup zu gründen oder irgendwie was auszugründen, sondern die Idee ist, dass sie intern die Anwendung einfach nutzt.
Genau, das ist die Idee, die wir verfolgen. Also wir haben uns bislang noch aus diesem ganzen Thema Spin-off-Gründen so weit rausgehalten.
Warum?
Ah, das ist halt, also man muss schon sagen, also wenn man sich das mal ansieht, auch die Startup-Welt mal anschaut, das ist schon sehr risikoreich, ne? Und jetzt auf ein Startup zu setzen, ist
anders, ne?
Ist ja,
anders. Muss man schon, wenn dann, genau. ernst nehmen, ne?
Und, muss man das ernst nehmen und dann auch wirklich sagen, gut, ich verfolge eine Strategie, habe auch ein großes Budget, was ich auch dafür einsetze und fokussiere das bewusst. Und wir haben bislang immer gesagt, das sind wir noch nicht. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, im Moment nicht. Womit wir sehr wohl gute Erfahrungen auch gemacht haben und das auch aktiv betrieben haben, ist, dass wir Produkte von Startup gemeinsam mit dem Startup weiterentwickelt haben zu neuen Produkten. Dass die Basis, was das Startup hatte, genommen haben und gemeinsam mit eben dem Unternehmen nicht nur bei uns verprobt haben, sondern auch weiterentwickelt haben.
Ja.
So, und dann sozusagen daran partizipieren, wenn das Startup sozusagen dann groß wird oder größer wird.
Habt ihr schon mal ein Startup übernommen?
Nein, das haben wir noch nicht.
Ist das immer auf der Uhr? Kann das ein Teil der Strategie sein oder momentan da nicht?
Nee, im Moment tatsächlich eher weniger. Im Moment ist eben tatsächlich eher das Startup oder junge Unternehmen als Lieferanten bei uns mit einzubinden oder eben, wie gesagt, mit denen eben das Produkt weiterzuentwickeln und dann vielleicht ein Stück weit gemeinsam Wege zu gehen.
Ja.
So, wir denken mehr in die Richtung.
Mhm. Und von den erfolgreichen Projekten, die es über diese 100 Tage und dann in den Regelbetrieb geschafft haben, stell doch noch ein paar vor. Was sind so deine Handvoll von Lieblingsprojekten, die du gerne erwähnen würdest?
Ja, also im Moment mein totaler Liebling, als das ein Thema ist, was schon echt lange in der BLG-Welt als Painpoint geistert, ist das Erkennen von, wir nennen das Norm- und Kleinteile. Das sind, ich sag mal, Schraube, Mutter, Unterlegscheibe, ja, wo der Kunde keine Artikelnummer drauf drucken oder stanzen kann. Und dieses vollautomatisch zu erkennen, welche Artikelnummer ist das, das war eine Challenge. Ach, seitdem ich bei der BLG bin, kenne ich das Thema. Also ungefähr 2012 schon Thema gewesen. Da gab es nie eine Lösung für. Wir haben da versucht, mit Laserscannen erkennen, irgendwie über Gewicht und Kontur. Das hat alles nicht richtig hinreichend funktioniert, beziehungsweise war nie genau genug. Und unsere Genauigkeit lag immer, die Anforderung aus dem Fachbereich, so bei 99,5%. Muss das richtig erkannt werden? Ja, oder das System sagt auch zu 99,5%, ich bin wirklich unsicher. Ja, also ich kann es nicht erkennen. Aber es muss sozusagen unter 1% sein, was als Fehler durchrutschen kann. Das war die Anforderung, das konnten wir lange nicht erfüllen und haben jetzt tatsächlich nach einem 100-Tage-Projekt und dann 6-Monats-Sprint jetzt tatsächlich eine Lösung, die mit einer einfachen Kameraoptik, also einfach in Anführungszeichen, und nachher einem KI-basierten Modell tatsächlich erkennen kann, was ist das für ein Teil und dann auch über den 99,5% gefordert liegt.
Okay, und das ist vom Startup, was schon existierte, was diese Lösung schon hatte oder was die mit euch zusammen entwickelt hat?
Ja, das ist auch relativ zufällig zu uns gekommen. Das war eigentlich ein Startup, was sich auf Krabbelpool-Automaten spezialisiert hat. Krabbelpool, genau.
Und ich dachte, Krabbelpool.
Nee, Krabbelpool. Und zwar bei dem hatten die Herausforderung, das Greifen der Krabbe von einem Laufband. Ja, also da muss ich ja erkennen, wie die Krabbe liegt, ne? Und dann richtig greifen, damit ich sie pulen kann.
Glitschig und alles, ja.
Genau, also so, und das war, da kamen sie eigentlich her und die haben mich tatsächlich irgendwann mal angerufen und ja, ihr seid in Bremerhaven und für Bremerhaven ist ja auch Fisch und Krabben hat die BLG auch Krabbelpool-Automaten. Ich gedacht habe, nee, das eigentlich nicht. Und dann kamen wir ins Gespräch, das war irgendwie ein ganz nettes Telefonat und ich hatte sie einfach gefragt, was so die Herausforderung, was ihr macht. Und dann sagt sie, ja, wir erkennen Greifpunkte. Und ich so, okay, warte, wir erkennen Greifpunkte. Wir haben Teile, könnt ihr auch Teile erkennen. Also wenn ihr eine Krabbe erkennt, wie rum so eine kleine Nordseekrabbe liegt, dann könnt ihr vielleicht auch erkennen, ob eine Mutter- oder Unterlegscheibe, ja? Und welche Größe. Und dann sagten sie, ja, weiß ich auch nicht, sind dann 3 Tage zurückgegangen in ihr Keller, Kämmerlein, weiß ich auch nicht, und riefen dann an, ja, können wir ihnen mal ein paar Muster zuschicken? Haben wir gemacht. Ja, und dann kamen sie sozusagen mit einer Idee.
Klasse.
Und sagten, ja, das geht. Und so begann das.
Ja, wo kommt die her, das Unternehmen?
Bei München.
Bei München.
Genau.
Und Krabbenpool-Maschine aus München, ja.
Ja, wie es so ist, ne? Und so entstand halt ein sehr, sehr netter Kontakt. Und ja, wir sind jetzt dabei, sozusagen das Thema auszurollen. Das ist so eins meiner tatsächlich Lieblinge im Moment. Also,
sehr cool.
Ja. Weil es einfach wirklich schon so lang in der BLG-Welt geistert und wir dafür nie eine technische Lösung hatten. Und bislang, so muss man verstehen, vielleicht auch für die Zuhörer, was ist so die Herausforderung? Wir haben sogenannte Musterwände. Das heißt, der Mitarbeiter hat dieses Bauteil genommen und ist zu einer Musterwand gelaufen, wo ein Muster dieses Bauteils dran hing, so, und hat das verglichen. Ja, sie haben ja keine Nummer da dran. Also sie wissen, ist eine Unterlegscheibe. So, und welche ist das denn jetzt? Ja?
Nochmal kurze Frage zu diesem Startup, was mir nicht aus dem Kopf geht. Wäre es nicht reizvoll, irgendwie sich da dieses Startup, wenn das wirklich so einzigartig ist, wenn das wirklich kein anderer kann, sich das Know-how zu sichern und das Patent zu sichern und die irgendwie sich einzuverleiben, damit nur ihr die seid, die das meistern können? Oder
ja,
denkt ihr nicht so nicht?
Also die Frage ist, sind wir nur wir das, die das meistern können? Das glaube ich nicht in der heutigen Entwicklung. Also jetzt stellt man auch fest, wenn man jetzt so weiterguckt und auf dem Markt recherchiert, es gibt halt auch ähnliche Verfahren, die sind im Bereich Kaffeebohnen unterwegs. Das ist jetzt nicht unser Geschäft, aber zu erkennen, Ausschuss bei Kaffeebohnen. Also da funktioniert das sehr ähnlich. Eine Kameraoptik, die da so passiert.
Das ist ein ähnliches Konzept und das kann man sich nicht wirklich patentieren. Es gibt den schon, aber der Weg, wie ihr da rangekommen seid, war halt, das war interessant.
Genau, ja, das war einzigartig. Man muss natürlich auch sagen, wir sind halt Logistikdienstleister. Also wir haben nie einen Fokus darauf gesetzt, sage ich mal, jetzt neue Startups zu gründen oder eben tatsächlich sich solche Dinge dann auch erfolgreich zu vermarkten. Und ich glaube, da müsste man tatsächlich sagen, da gründet man noch mal so eine ein Vermarktungsteam aus, was sich dann auch wirklich in so ein Investment hineingeht. Mhm. Bislang ist das eben nicht die Strategie gewesen. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
Ja.
Das kann man sehen.
Cooles Beispiel. Was gibt's noch so Interessantes? Jetzt hast du mein Interesse geweckt mit der Krabbenpool-Maschine.
Ja, wir haben so vor rund 2,5 Jahren das Thema KI-basierte Prognosen für uns entdeckt. Um tatsächlich mal zu probieren, kann ich mit so Machine Learning-Modellen und Prognosen eine bessere Auftragssteuerung machen und auch eine bessere Mitarbeiterprognose zu machen. Das war für uns insofern ganz spannend, als das Thema KI also am Anfang überhaupt nicht greifbar war, also auch im Vorstand schwierig zu vermitteln war, was bringt uns das wirklich? Und so ein Machine Learning Modell ist erstmal, klingt sehr theoretisch, ist es auch. Nachher, wenn es funktioniert, ist es zwar eine tolle Lösung, ja, aber am Anfang sozusagen das Budget auch dafür freizukriegen, auch mal zu investieren, das war schon ein bisschen spannend. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass unser gesamter Vorstand auch so Innovationsthemen sehr offen gegenübersteht und auch tatsächlich so ein Investitionsbudget für so ein Stück KI-basierte Software auch genehmigt hat seinerzeit, dass wir anfangen konnten, mal Use Cases zu machen, ohne vorher klassisch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu erstellen.
Ja
also wir sind im Prinzip in ein Vorinvest gegangen, weil wir an das Thema geglaubt haben. Ja, und mittlerweile, muss ich sagen, haben wir, glaube ich, 11 oder 12 erfolgreiche KI-basierte Projekte abgeschlossen, wo wir damit arbeiten und nähern uns gerade dem ganzen Thema Data Lake, Data Warehouse, also die aktive Nutzung von Daten. Ja, und da gibt es natürlich bei unseren Kunden aus dem E-Commerce-Bereich ganz viele tolle Use Cases, also sowas wie Prognose von Retouren. Ja, also welche Artikel kommen nächste Woche wohl eher zurück aufgrund von Erfahrungen, von Sales-Aktionen und so weiter, damit wir im Prinzip damit die Logistik viel besser und effizienter steuern können. Und das sind ganz spannende Themen, wenn man sich da mal reinbewegt, also was es noch so an Daten geben kann. Ne? Also wo man am Anfang nicht dran denkt zum Beispiel, aber irgendwie einleuchtet ist, wann sind so Gehaltseingänge im Monat in der Region zum Beispiel oder der Kunden des E-Commerce Anbieters, ja, weil natürlich immer der Mensch immer eher dann bestellt, wenn gerade der Gehaltseingang da war und nicht zum Monatsende, wenn das Geld zum Schluss knapp wird, ja.
Ja.
So,
und die Anwendung ist jetzt schon in Betrieb oder wie weit seid ihr damit?
Wir sind dort gerade in einem 100-Tage-Projekt tatsächlich, also was das E-Commerce-Thema jetzt anbelangt, jetzt mal zu gucken, mittlerweile können wir sehr gut solche Machine-Learning-Modelle aufsetzen und lernen lassen. Die spannende Frage ist, welche Zusatzdaten muss ich noch haben oder brauche ich noch, damit ich wirklich eine sehr gute Prognose auch machen kann. Ne? Also Ziel sind oder wir verfolgen dort immer so zwei Ziele. Zum einen das Bauchgefühl des Mitarbeiters vor Ort, ja, zu unterstützen, also und auch vor allen Dingen auch das auf mehrere Köpfe zu verteilen. Also nicht, dass es nur den Heini Müller gibt, der weiß, wie man Retouren plant, ja, und wenn Heini Müller irgendwann mal vielleicht einen Tag Urlaub hat, dann wird es problematisch. Also wie kann ich dieses Wissen irgendwo überführen? Mhm. Ja, tatsächlich auch Heini Müller mal mit Zusatzinformationen noch zu unterstützen, ja. Mhm. Aber auch tatsächlich nachher auch, wie gesagt, den Effekt zu heben, eine bessere Prognose auch zu haben als das, was wir klassisch so kennen, weil wir einfach viel mehr Daten einbeziehen können. Und das erlauben uns heute die KI-basierten Verfahren, so muss man sagen. Also vor so wahrscheinlich wird der Informatiker heute sagen, der sich heute an der Uni oder in der Wissenschaft damit beschäftigt, das ist alles ein alter Hut, kannten wir schon vor 10 Jahren und mindestens so konnten wir das auch vor 10 Jahren machen. Ich sage immer, heute sind die Tools, die wir nutzen, auch für Normalsterbliche auch nutzbar, ja, und auch für ich sag mal, nicht Hardcore-Informatiker oder KI-basierte Experten auch einsetzbar. Und das macht es für uns sehr attraktiv, auch mit solchen Tools zu arbeiten.
Und nichts davon ist irgendwie selbst entwickelt, sondern das sind wieder Startups oder macht ihr auch irgendwie was mit DFKI oder irgendwelchen Instituten, die daran arbeiten?
Ja, also wir sind neben den 100-Tage-Projekten und 6-Monats-Sprint sind wir auch in Forschungs- und Entwicklungsprojekten aktiv. Da machen wir dann mit Universitäten, auch im DFKI hatten wir schon Projekte zusammen. Aber klassisch, wenn wir jetzt, sage ich mal, in die Innovationsprojekte schauen, die jetzt demnächst auch oder schnell implementiert werden sollen, dann orientieren wir uns entweder an Kauftools, die man einsetzt, oder eben auch an Startup-Unternehmen, die uns dann mit entsprechenden Algorithmen dann unterstützen. Das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, so unsere Erfahrung war eben, dass eben Startups einfach die Flexibilität mitbringen, die wir in solchen 100-Tage-Projekten oder 6-Monats-Sprints auch brauchen, weil wir jetzt zwar eine Idee vom Use-Case haben, aber sehr häufig stellen wir im Projekt fest, oh, warte mal, links ist noch ein viel coolerer Use Case, der noch einen deutlich größeren Effekt bringt, dann lass uns den doch mal machen. So, und diese Flexibilität wollten wir uns immer frei halten.
Ja, ohne dabei irgendwie sich zu verzetteln, ne? Das ist, glaube ich, die Richtung zu bewahren und da irgendwie Struktur reinzubringen,
ist die große Herausforderung. Genau, aber das ist ja eben genau auch die Zielsetzung oder das Ziel, was der Projektleiter auch immer haben muss, der das 100-Tage-Projekt in 6-Monats-Sprint eben verantwortet, genau auch da den Rahmen zu sehen und auch in dem Korridor zu bleiben, dass wir da nicht rausfliegen.
Mhm. Hast vielleicht noch ein Beispiel? Ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir heute nicht mehr so wirklich, wie wir wollten. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Termin nachschieben, um dann nochmal tiefer einzusteigen. Aber wir haben schon viel in Bezug auf Innovation und Startups gesprochen. Vielleicht machen wir da einfach weiter. Hast du noch eine weitere gutes Beispiel?
Ja, also man kann vielleicht also versuchen, das mal zu verbinden. Also wir haben auch ein KI-basiertes Thema, um da mal anzuknüpfen, was die Prognose von Landverkehrsaufträgen, also Speditionsaufträgen sozusagen prognostiziert, das heißt, um eine bessere Disposition zu machen. Und das hat den Ziel, Leerkilometer zu vermeiden, was so ein bisschen den Bogen zur Nachhaltigkeit vielleicht spannen kann.
Da sind viele dran, ne? Das höre ich immer häufiger.
Ja. Genau.
Worum geht es da? Full Truckload oder Lesser Truckload? Was sind das für
Transporte? Geht tatsächlich um Full Truckload in unserem Fall, aber auch wirklich dann zu prognostizieren, wenn ich einen Auftrag disponiere, zu überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich in der Zielregion einen Folgeauftrag. Um dann wirklich zu überlegen, es gibt halt diverse Aufträge und auch Kunden, die sagen, ich muss das nicht unbedingt morgen dort geliefert bekommen, sondern übermorgen reicht mir auch, aber ich möchte das dann verbindlich wissen. Also die Verbindlichkeit muss da sein, zu sagen, die Ware kommt am 31.05. Ja? Mhm. So, aber ob es dann am 1.06. kommt, ist dann auch okay. Ja, wenn ich es verbindlich zusage. Aber die Flexibilität hat man schon sehr häufig. Und dann ist natürlich die Überlegung, kann ich schlauer disponieren, wenn ich eine Prognose habe, wann habe ich einen Folgeauftrag, um wieder irgendwo anders hinzufahren. Mhm. Ja? Und dann von meiner, der nächsten Destination wieder den Folgeauftrag, um irgendwann vielleicht wieder in Bremen anzukommen.
Mhm. Ja, so nicht ganz so einfach. Wie sagt das Modell das vorher? Was sind da für Daten notwendig, um das vorhersagen zu können?
Also wir gucken uns dort Vergangenheitsdaten unserer Kunden an, die wir so haben. Wann sind, an welchen Wochentagen haben wir bislang sozusagen Avisen bekommen? Wie sind die Produktionsdaten von unseren Kunden? Und analysieren im Prinzip dort viele historische Daten, die wir kennen, aber auch aktuelle Prognosedaten, die wir oder Forecast-Daten, die wir vom Kunden haben, schmeißen das in einen Topf. So kann man es einfach sagen. Und das KI-Modell oder das Machine Learning-Modell versucht dann Synergien zu finden und Abhängigkeiten zu finden und daraufhin eine Prognose zu sagen. Und rauskommt zum Beispiel, wenn wir einen LKW Richtung München disponieren, dass wir in der Nähe von München im Umkreis von, ich sage jetzt mal, 50 Kilometern zu 80% an einem Tag einen Folgeauftrag bekommen, zu einer 80% Wahrscheinlichkeit, vielleicht einen Tag später zu 95%. Und dann kann sich der Disponent natürlich überlegen, okay, kann ich den Auftrag einen Tag später schieben, weil dann kriege ich einen Folgeauftrag wieder zum Beispiel retour Richtung Norden. Mhm. Ja, und sich das anzugucken, das schauen wir uns an, ob das wirklich funktioniert. Wie gesagt, mit dem Ziel sozusagen, möglichst Leerkilometer zu vermeiden.
Mhm. Vielleicht noch abschließend so ein bisschen einen kleinen Blick auf interessante Themen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen verlockend, sich irgendwie auf die großen, heißen Themen zu stürzen und die irgendwie abzubilden in euren Tagessprint zum Beispiel. Wie sieht ihr aus, auf welche Themen überhaupt für euch relevant sind? Ich nehme jetzt zum Beispiel Blockchain. Mhm. Ist das für euch ein Thema? War es mal ein Thema? Ist jetzt kein Thema mehr? Kommt es wieder? Wo stehst du im Thema Blockchain?
War tatsächlich schon ein Thema. Haben wir auch tatsächlich schon mal ein 100-Tage-Projekt zu gemacht. Ja. Haben dann aber festgestellt, dass die Blockchain also technisch konnten wir es abbilden, das funktionierte, aber nur funktioniert, wenn sie auch tatsächlich oder sinnvoll funktioniert, wenn sie genügend Marktteilnehmer haben. Ja, und da haben wir, war tatsächlich nicht die BLG-Welt zu sagen, also ich brauche mit einem Kunden oder zwei Kunden keine Blockchain-Lösung. Ja, das funktioniert am besten, wenn sie N Teilnehmer haben, die mit M anderen Teilnehmern kommunizieren müssen.
Und die Stärken auszuspielen.
Genau, und im Prinzip so eine Plattformlösung anbieten. Daher haben wir unsere Erfahrung damit gesammelt, haben gesagt, gut, wir wissen, wie das funktioniert, wie man sowas aufsetzt, was man wissen muss dafür und wie lange es ungefähr dauert. Das Thema wird wahrscheinlich nochmal kommen, weil wir schon in die Richtung Plattformen denken, also Plattform anbieten, wo wir auch unsere logistische Dienstleistung mit anbieten können. Oder eben die Plattform ein Teil auch der physischen logistischen Dienstleistung ist. Und dann kommt das Thema Blockchain, glaube ich, wieder. Aber im Moment sind wir da eher gerade noch so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Also wir nehmen an anderen Blockchains teil. Klar, wenn der Kunde irgendwo agiert, das schon. Das gibt es durchaus. Aber selber eine Blockchain-Lösung zu betreiben, da muss man schon dann wirklich eher in so Richtung Plattform denken, damit das aus unserer Sicht Sinn macht.
Gibt es weitere Beispiele von Technologien, die irgendwie am Anfang mal gehypt wurden, aber jetzt so wieder zweites Leben, so zweite Renaissance erleben, die jetzt wieder plötzlich wieder interessant findet?
Ja, also tatsächlich das ganze Thema um Einsatz von Sensoren war mal eine Zeit lang, also mit RFID begann das mal so, dann war das irgendwann wieder weg oder zumindest nicht so der riesige Hype. Und dann kamen so Sensoren auf den Markt, die nicht nur die Location messen, also GPS-Koordinaten, sondern auch Luftfeuchte, Erschütterung und so weiter. Und diese Sensoren tatsächlich günstiger geworden sind, sodass man die relativ gut auch logistisch einsetzen kann. Und das hatten wir schon mal vor knapp 2 Jahren, auch in der Erprobung, haben auch einige Kundenprojekte damit gemacht. Und dann war so ein bisschen Flaute, muss man sagen, in dem Thema. Und das Thema kommt jetzt so langsam wieder. Also weil man tatsächlich jetzt merkt, so okay, das wird preislich von dem Kauf der Sensoren attraktiv. Das ganze Thema um die Sensorlogistik, also Versand des Sensors zum Verbauort und dann wieder zurück, das kriegt man jetzt relativ gut gelöst. Und so haben wir so Qualitätsthemen, die wir zum Beispiel sensorbasiert jetzt auch überwachen für Kunden. Das ist auch mal ganz spannend, weil es so ein bisschen in die Richtung geht, eine Dienstleistung anzubieten, die nichts mehr mit dem physischen Prozess zu tun hat, sondern eher Überwachen der Supply Chain in die Richtung denkt.
Ja. Ja, das wirst du natürlich ständig haben, wenn du mit diversen Innovationsthemen zu tun hast, hast du immer Technologien, die irgendwie auf dem Hype-Cycle sich bewegen, ne? Entweder gerade am Höhepunkt eingelangt sind oder am Tal der Tränen oder wieder hochkommen, ne? Das müsst ihr halt dann irgendwie alles im Auge behalten, auch wenn es mal irgendwann durchs Tal der Tränen eine Zeit lang durchgehen
Absolut,
muss.
Genau, dafür haben wir sozusagen, wir nennen das Trendmanagement, also es gibt Mitarbeiter bei uns, die genau da mal hingucken, so klassisch der Gartners Hype-Cycle, ne? den es gibt, so mal zu schauen, was sind so ankommenden Innovationen und wann müssen wir uns die eigentlich als als Dienstleister auch anschauen. Also wann wird das für uns interessant?
Ja. Und was glaubst du, was ist aus deiner Sicht eine Technologie, die von den meisten Leuten unterschätzt wird?
Ich glaube tatsächlich, das ganze Thema rund um KI-basierte und ich sag mal X, also Prognose ist ja das eine, das wird tatsächlich unterschätzt, als dass die Methode oder die Tools, die heute verfügbar sind, sehr, sehr mächtig sind und verhältnismäßig einfacher zu bedienen werden. Ja, und es ist immer noch, wenn man, sag mal, das ganze Thema KI-basierte Themen nimmt, sehr häufig ist es so, ich weiß nicht, wie ich es konfiguriere, ich kann das nicht anfassen. Das ist etwas, das man hat ein bisschen eine Angst davor, weil das menschliche Denken nachahmt. Ja, und ich kann es aber nicht richtig anfassen. Das macht ja irgendwie ein Algorithmus. Und ich kann auch nicht mehr sagen, warum hat er das gemacht? Also ich kann es nicht beschreiben. Aber irgendwie stellen wir fest, dass wenn das gut aufgesetzt ist, erstaunlich genau auch Vorhersagen machen kann oder erstaunlich gute Ergebnisse auch liefert. Also tatsächlich immer noch für mich, bei jedem Projekt bin ich immer noch überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert.
Ja, cool. Und in der Umkehrung gibt es eine Technologie, die deiner Meinung nach komplett überbewertet wird, überhyped wird?
Ich glaube, also man findet immer noch das ganze Thema rund um Drohnen. Also ich sagte am Anfang, das war unser erstes Projekt, das war damals total top. Es gibt immer noch so viele Drohnenprojekte, die da sind, auch so zur Inventur. Aber es gibt wirklich es funktioniert in unserer Erfahrung nach in sehr speziellen Use Cases und die muss man tatsächlich haben, aber das hat keinen breiten Einsatz, so wie zum Beispiel die KI-Themen, die ich eben erwähnte, die wirklich in ganz verschiedensten Abwicklungen Einsatz finden, ist so Drohnentechnologie wirklich sehr speziell und das wurde mal sehr gehypt, also sind wir ja auch drauf gekommen.
Ja.
Man merkte aber irgendwann, dass es dann doch, also die Anzahl der Use Cases, wo es wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar ist, ist dann doch verhältnismäßig gering.
Aber auch die Technologie wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln und irgendwann poppt die wieder auf und dann bereust du, dass du irgendwann mal gesagt hast, die wäre überbewertet.
Aber ich total gut. Und man muss auch sagen, also auch Fehlerkultur gehört zur Innovation dazu.
Auf jeden
und
Fall.
Ich freue mich auch, wenn ich irre, weil auch daraus lernt man.
Genau, genau. So, Jakob, nach der ganzen Digitalisierung und den ganzen Tag nur Drohnen und KI im Kopf, was machst du, um mal runterzukommen und abzuschalten von dem ganzen KI und Digitalisierungskram? Gibt's da was? Hast du ein interessantes Hobby oder irgendeinen Ausgleich?
Ja, ich hab
braucht irgendwann, man irgendwie, oder?
Ja, das braucht man tatsächlich mal, also auch wirklich von wenn man ganz viel mit 0 und 1 Innovation zu tun hat. Ich habe irgendwann so vor 5 Jahren meine Liebe zu Oldtimer-Traktoren entdeckt und eben das Restaurieren, Reparieren von Oldtimer-Traktoren.
Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Und das ist schon ganz spannend, weil sie wirklich in dem Moment mit einem 15er Schlüssel bis 32er Schlüssel im Prinzip alles machen können und das Notebook im Prinzip daneben steht, um nur Musik zu streamen, aber ansonsten damit nichts zu tun hat.
Und man ist voll fokussiert, man ist voll in der Zone wahrscheinlich und konzentriert sich nur darauf, was die Hände machen.
Und nicht, total. Dass man und das so kopflos ist. Ja. Genau, und es ist wirklich was zum Anfassen und auch man muss schon sagen, manchmal ist es auch einfach mit Schmiere, verdreckte Hände sind auch mal toll.
Hervorragend. Tolles Schlusswort. Jakob, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich habe schon gesehen, ihr kauft die Uhr, fast eine Stunde gesprochen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist ein bisschen zu kurz gekommen. Da machen wir nochmal eine zweite Folge, das so viel versprechen wir.
Super, vielen Dank, Boris.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
So, das war der BVL Digital Podcast mit Jakob Piotrowski, dem CIO und Chief Digital Officer der BLG Logistics Group. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hört in Zukunft öfter mal wieder rein. Am besten ihr abonniert den BVL Digital Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.